Peter, der Vorsitzende der Mövenpick-Partei, Guido Westerwelle, dessen Geschichtskenntnisse auf alarmierende Weise darauf hinzeigen, wie lange das PISA-Problem an deutschen Schulen nicht zur Kenntnis genommen wurde, spricht in Bezug auf Hartz IV von anstrengungslosem Wohlstand. Kann davon bei Hartz IV-Erwerbslosen die Rede sein?
Ganz im Gegenteil. Ich denke, was eigentlich seit Jahren, schon bevor Hartz IV eingeführt wurde, ja gesagt wurde, das Armut wäre Gesetz, davon ist eher die Rede. Also das ist im Grunde gerade eine totale, sagen wir mal, Verhöhnung der Betroffenen, die ja durch Hartz IV auf vielfältige Weise, also nicht nur finanziell diskriminiert werden, die jetzt praktisch so hingestellt würden, als wären sie irgendwie diejenigen, die jetzt ohne Arbeit viel Geld hätten. Also wie gesagt, dabei ist es ja gerade umgekehrt, dass die einmal oft das Geld gar nicht reicht, zum Beispiel, dass gerade, sagen wir, ab Mitte des Monats, und da gibt es ja genügend Beispiele, die Leute sich teilweise eben Geld ausleihen müssen oder dass sie sich so mit Konserven und mit auch bei der Ernährung so einschränken müssen, weil eben das Geld, das sie zur Verfügung haben, im Monat gar nicht reicht. Davon abgesehen gibt es ja noch genügend Beispiele, wo dann eben diese ganzen Fälle, dass dann eben das eingeschränkt wird, dass dann das Geld gar nicht gezahlt wird, dass dann eben Anträge verschwinden oder eben das gekürzt oder eben sanktioniert wird. Das kommt ja noch hinzu, aber selbst der normale Satz reicht ja nicht. Von daher ist diese Kampagne eigentlich also mehr als absurd.
Vor über 5 Jahren wurden also die Hartz-Gesetze eingeführt. Was war eigentlich Zweck dieser Übung?
Ich denke, der Hauptzweck war eben eigentlich der, den Preis der wahren Arbeitskraft zu senken. Ich meine, das klingt zwar erstmal vielleicht paradox, weil das ja jetzt bei den Erwerbslosen anfängt, aber tatsächlich ist es ja so, dass dadurch, dass eben einmal das Hartz IV, dass da eben die Höhe, also sagen wir mal so, niedrig ist und außerdem, dass eben der Zwang, jede Arbeit um jeden Preis anzunehmen, dadurch enorm gestiegen ist. Und das ist ja auch in der Realität so. Der Niedriglohnsektor steigt, die Menschen sind gezwungen, eben zu fast jeden Bedingungen, eben auch ohne Tarif, ohne alle möglichen Absicherungen, Arbeit anzunehmen, nur um aus Hartz IV rauszukommen. Oder sie sind, auch wenn sie noch Arbeit haben, das hört man ja auch immer wieder, bereit, eben auch alle möglichen Einschränkungen hinzunehmen, bloß um nicht erwerbslos zu werden und in Hartz IV zu fallen. Das ist ja genau das Problem. Und ich denke, das ist die eigentliche Absicht. Und das merkt man ja auch heute bei dieser Kampagne, wo ja die FDP dann so generös betont, ja, sie ist ja dafür, dass die Zuverdienstmöglichkeiten erhöht werden. Aber genau damit würde ja dieser Niedriglohnsektor noch mehr ausgeweitet, weil eben dann sozusagen Hartz IV als eine Art Subvention oder eben fast, ist eine Subvention ja für die Löhne dann noch da ist. Und ich meine, tatsächlich ist es ja so, was ja oft auch in der ganzen Debatte immer vergessen wird. Hartz IV-Empfängerinnen und Empfänger sind ja nicht nur Erwerbslose, es sind ja immer mehr Menschen, die ganz normale Arbeit haben, die eben aber nicht mehr reicht und die praktisch das Hartz IV als Subvention, als staatliche Subvention praktisch zu den Niedriglöhnen bekommen. Und ich denke, das ist die eigentliche Funktion.
Ja, eines kann man ja Gerhard Schröder nicht vorwerfen. Das mit dem Niedriglohnsektor hat er schon kurz nach seinem Regierungsantritt im Februar 1999 gesagt, Zitat, wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen, der die Menschen, die jetzt Transfereinkommen beziehen, wieder in Arbeit und Brot bringt. Und kurz nach Einführung von Hartz IV auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er, Zitat, wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Zitat Ende.
Ja, genau, das ist im Grunde, da braucht man wenig hinzufügen. Ich denke, da haben in diesen Zitaten ist eigentlich der Kern dessen, was gerade auch die Menschen, das war diese Hartz IV Sachen, hast es ja auch nicht Schröder oder so am Schreibtisch ausgedacht, da gab es ja eine richtige Kommission, wo eben auch Peter Hartz, aber auch viele andere darin saßen, die genau nach dieser Prämisse, also von dieser Prämisse ausgegangen sind. Und es ist ja tatsächlich auch so mittlerweile, dass Deutschland ja auch auf europäischer Ebene als Niedriglohnland gilt, was ja auch mittlerweile dazu geführt hat, auch im europäischen Maßstab, dass das von zum Beispiel von Gewerkschaften und von Sozialverbänden aus anderen Ländern ja auch kritisiert wird. Das heißt, das ganze Lohnniveau auch europaweit, das ist ein Euro, ist das ja verbunden, ist dadurch am Sinken, dass eben in Deutschland also praktisch als Niedriglohnland gilt, was eben wie gesagt europaweit mittlerweile auch als Problem gesehen wird. weil wie gesagt ja das den Druck auch auf jetzt auf die Löhne in anderen europäischen Ländern ja auch stärkt, was natürlich die meisten Regierungen ja auch wollen. Die ja auch so argumentieren dann, dass sie jetzt eben, weil es in Deutschland so läuft, in ihren Ländern auch eben die Löhne senken und die Sozialleistungen senken müssen. Das ist ja im Grunde, also eine aktuelle Debatte, die sogar hier in den Wirtschaftsredaktionen von Zeitungen auch mittlerweile aufgegriffen wird, in der FR sogar auch manchmal, in der Frankfurter Rundschau sogar manchmal auch kritisch mittlerweile.
Ja, so konkurriert die Bundesrepublik Deutschland den Rest der Europäischen Union platt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Griechenland. Ihr schreibt in eurem Buch Zahltag, Zwang und Widerstand, Erwerbslose in Hartz IV, dass ich hinter dem Hartz-IV-System auch ein Geschäft verberge, eine regelrechte Industrie, die mit der Existenz von Erwerbslosen hantiere. Könntest du uns diese These einmal erläutern?
Ja, wir hatten das, also ein, der Holger Marx, der genau dieses Kapitel jetzt in dem Buch geschrieben hat, der hat das jetzt am Beispiel von Berlin mal deutlich gemacht, wo es eben mittlerweile eine Unzahl von sogenannten so Trägern gibt, die eben über das Arbeitsamt ABM, MAE stellen, Qualifizierungs-, Beschäftigungsmaßnahmen und so weiter anbieten, die direkt über die Jobcenter angeboten werden, wo jährlich also Millionen, bis zu 600 Millionen reinfließen und wo eben sozusagen Erwerbslose geparkt werden, kann man ja sagen. Das heißt, die sind dann in irgendwelchen, in diesen Maßnahmen, wo sie auch keinerlei Rechte jetzt als Arbeitnehmer haben, sondern sie sind da wirklich geparkt, können auch immer wieder sanktioniert werden. Das heißt, Fehlverhalten dort, da gab es ja so Beispiele, ein konkretes Beispiel war, dass da eben ein Erwerbsloser, der in einer dieser Maßnahmen war, es eben gegen die Arbeitsbedingungen dort gewehrt hat. Da war es dann sofort so, dass er entlassen wurde und vom Jobcenter dann sozusagen sein Geld gekürzt wurde, weil er ja angeblich nicht bereit wäre, diese Maßnahmen und damit den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das heißt, die haben keinerlei Rechte, die Menschen, sind da geparkt, aber die Träger, das sind oft private Träger, die sind sozusagen, subventionieren sie es damit. Das heißt, da gibt es Stellen. Es ist nicht mal unbedingt so, dass das besonders groß bezahlte Stellen sind, aber das ist dann sozusagen ein auch erweiternder Kreis von Leuten, von Trägern, die sich auch immer wieder selber reproduzieren. Und das sind die Menschen fallen dann aber auch aus den Statistiken raus, sondern sie sind nicht mehr direkt arbeitslos. In der Zeit, wo sie diese Maßnahme haben, gelten sie nicht als arbeitslos, aber sie sind eben auch keine Arbeitnehmer mit Rechten, mit richtigen Lohn und mit Kündigungsschutz, mit Urlaubsgeld und was da alles dazugehört. Und das ist im Grunde, nach Hartz IV nimmt dieser Sektor in vielen Städten enorm zu. Also das ist natürlich auch eine Symbiose zwischen diesen Trägern und den Jobcentern. Also die arbeiten auch gegenseitig zu und haben auch jedes Interesse, dass es da keinerlei Reibereien gibt. Das heißt, wenn da wirklich jemand kritische Fragen stellt, fliegt der relativ schnell raus. Und da gibt es halt einige Beispiele. Und oft sind halt die Leute auch, sagen wir mal, relativ eingeschüchtert, weil sie natürlich wissen, sie sind ja wiederum abhängig vom Jobcenter, dass sie sich da auch nicht wehren. Also es gab in Berlin auch halt Fälle, wo man dann mit solchen Menschen auch in Kontakt kam, weil das oft in unmittelbarer Nähe zum Jobcenter dann diese Einrichtungen auch waren und die hatten dann sozusagen Mittagspause und sind dann auch praktisch dabei, also das war bei so einer Zahltagaktion vom Jobcenter dann auch hingekommen und haben gemeint, hier, das ist, dass ihre Arbeitsbedingungen beschissen sind, auf Deutsch gesagt, dass sie aber eben Angst haben, solange sie in der Maßnahme sind, sich da offen zu bekennen.
Ja, wieder ein schönes Beispiel für den anstrengungslosen Wohlstand von Hartz IV Erwerbslosen. Maxime eures Buches ist, Hartz IV als Erwerbslose als zum Widerstand fähige Subjekte wahrzunehmen. Und in der Tat, seit der Einführung von Hartz IV stürmten zum Beispiel Erwerbslose die Sozialgerichte und bekamen meistens Recht. Da hieß es von Seiten der Hartz-IV-Konstrukteure, ja, das sind Webfehler, wie sie am Anfang halt vorkommen. Das seht ihr ein bisschen anders, nicht wahr?
Ja, einmal ist es ja so, die gerade diese enormen Klage, das war ja praktisch ein Beispiel dafür, dass die Leute eben nicht so eingeschüchtert waren, wie es immer dargestellt wurde, auch in den Medien, selbst in wohlwollenden Medien kommen ja Erwerbslose dann zweifelsfrei meistens nur als Opfer vor. Das heißt, es wird dann zwar gesagt, vor der Einführung von Hartz IV, da gab es die Montagsdemonstrationen, das war Erwerbslosenwiderstand, und danach, da wird meistens nur noch davon geredet, ja, entweder, wie gesagt, wie bei dieser populistischen Kampagne von Westerwelle und Co., wo die dann direkt diffamiert wurden, oder eben nur als Opfer. Aber diese ganzen Formen, auch von neuen Formen von Widerstand. Das ist eigentlich auch die These des Buches, die mit Agenturschluss eigentlich erst angefangen hat. Also mit der, also das war der erste Wochentag nach der Einführung von Hartz IV, wo in ganz verschiedenen Städten eben Aktionen in und um die Jobcenter stattfanden. Teilweise waren es Beratungen im Jobcenter, eben von Erwerbslosen selbst organisierte Beratungen. Teilweise waren es auch wie in Berlin Blockaden. Das wird in den Medien oft so als der Abschluss eigentlich von diesen Montagsdemo-Protesten gesehen. Aber die These, und das versuchen wir da auch im Buch zu belegen, ist eigentlich, dass das gar nicht stimmt, sondern dass da eigentlich eine neue Form von Protesten begonnen hat, eben gerade, wo sich dann die Erwerbslosen auch erstmal zurechtfinden müssen unter diesem Hartz-IV-Regime und dann auf vielfältigste Formen da reagieren. Und eine Form waren dann erstmal die Klagen. Und wie gesagt, die ja auch deutlich machten, dass sie ja auch in der, dass sie ja überwiegend gewonnen worden, dass da eben selbst unter diesen schon abgespeckten und enorm sozusagen runtergeschraubten Rechten, dass die noch verletzt wurden, weil die Klagen gingen ja nur darum, dass praktisch diese Hartz-IV-Norm eingehalten wurde. Selbst das wurde oft nicht gemacht, und das Problem war ja dann, dass dann auch in der Politik diskutiert wird, man müsste die Hürde eben höher geben, dass eben nicht mehr so viel geklagt werden kann, zum Beispiel indem eine Gebühr für die Klagen in der Diskussion war, was natürlich für Erwerbslose fast unerschwinglich dann geworden wäre, wenn die hätten dafür zahlen müssen. Das wurde dann, da gab es auch Proteste, auch von Sozialverbänden wie dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, da wurden diese Pläne dann erstmal zurückgenommen. Aber das zeigt natürlich auch, wie da reagiert wird, wenn eben Klagen sogar gewonnen werden, dass da nicht überlegt wird, naja, da muss ja was zumindest an der Praxis und an der Ausführung der Gesetze falsch sein, sondern nee, dann muss man versuchen, das möglichst zu verhindern, dass eben nicht so viel geklagt wird. Und ich würde eben auch sagen, die Zahltagaktionen, da kommen wir jetzt noch gleich drauf, sind im Grunde eine Vorwegnahme. Diese Klagen haben ja immer den Hintergrund, man muss Wochen, Monate lang warten, bis man dann Rest kriegt. Das heißt, die Menschen, selbst wenn sie eben hinterher die Gelder, die nachgezahlt bekommen, wenn sie Rest bekommen haben, müssen aber erstmal über Monate, manchmal dauert das auch ein Jahr, sozusagen warten. Und Zahltag heißt im Grunde, wir gehen jetzt nicht und haben gar nicht die Möglichkeit, monatelang zu warten, sondern wir fordern jetzt sofort ein, dass das, worauf wir Recht haben, auch ausgezahlt wird.
Genau, zur Aktion Zahltag wären wir jetzt als nächstes gekommen, dann erläutert das doch mal ausführlicher.
Ja, das ist, wie gesagt, diese Idee ist im Grunde daraus entstanden. Die Menschen merkten, also das ist vor allem in Köln, das war sozusagen, dort begann diese Aktionen, weil dort es auch so war, dass es ein großes Jobcenter für die ganze Stadt gab, im Wesentlichen, wo dann im Grunde am Monatsbeginn, es ist immer hunderte Menschen eben da auch eintrafen, weil eben entweder hatten sie gar kein Geld auf dem Konto oder eben zu wenig, es wurden bestimmte Anträge, waren nicht bewilligt, also es ging immer um Verletzungen, selbst der Hartz-IV-Norm, also dass sie Sachen, die ihnen eigentlich zustehen, nicht bekommen haben, und wo dann eben viele Menschen auch auf einem Haufen waren, wo sie dann aber nach den besonderen Formen abgewimmelt wurden, das heißt, jeder wurde zu einem anderen Fallmanager geschickt, andere wurden überhaupt weggeschickt, weil es angeblich irgendwelche Papiere nicht da vorhanden waren. Also genau diese üblichen bürokratischen Spielchen, die ja auch eigentlich immer dazu da sind, oder eben diese bekannten Schlangen, die dann, wo die Leute anstehen müssen, Rücken am Rücken, dass sie es eben nicht, dass sie nicht kommunizieren, sondern dass sie tatsächlich als Wartende jeder individuell für sich da ist. Und genau das haben die dann eben durchbrochen, indem sie eben gesagt haben, hier, wir haben dieselben Probleme, wir haben das Geld nicht, das uns zusteht, und sind dann eben mit mehr Leuten, eben 20 mehr Leute, in diese Ämter gegangen und haben das eingefordert. Wohlgemerkt ging es da eben nur um Sachen, die ihnen im Rahmen der Hartz-IV-Gesetzgebung sogar zustehen. Und das hatte dann halt auch Erfolg. Das heißt, in dem Augenblick waren dann auf einmal Anträge, die eben irgendwie in der Bürokratie verschwunden waren, dann doch da. Dann wurden Sachen, die eben immer wieder verschoben worden waren, doch bewilligt. Und genau aus diesen Erfolgen, das hat natürlich wiederum auch die Menschen inspiriert, aber wir sind doch nicht rechtlos. Es wird ja immer gesagt, die Erwerbslose haben ja keine Möglichkeiten zu kämpfen, sie können nicht streiken, sie haben keine Kampfmittel sozusagen. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, ja, das stimmt ja doch nicht ganz. Also wenn wir da auf einmal mit 10 Leuten oder mehr hingehen, haben wir doch Möglichkeiten, auch was durchzusetzen. Und so ist eigentlich, diese Zahltagaktionen sind so entstanden, dass das dann auch eben nicht mehr nur spontan war, sondern auch, dass es dann Erwerbslose halt vorher dazu getroffen haben, das vorbereitet haben, dann auch sozusagen im Jobcenter in Köln klappte das ja besonders, auch in den Foyers dann eben richtig Beratung auch angeboten haben, 4 Menschen, die dann dorthin kamen und zum Beispiel eben abgewimmelt worden, was ihnen direkt zusteht, und die eben auch für Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, es eben vorher schon zu organisieren und praktisch Begleiter mitzubringen, dass die dann eben auch dort direkt spontan mit Leuten dann zu ihren Sachbearbeitern und zu ihren Beamten hingehen konnten. Das war eigentlich so, ist das aus dieser Intention ist das entstanden, und das hat natürlich in vielen anderen Städten dann auch sofort, sagen wir mal, Interesse ausgelöst, weil es natürlich nach der Einführung von Hartz IV erst einmal auch diesen Bruch gab, also diese klassischen Montagsdemonstrationen auf den Straßen waren so nicht mehr möglich. Es musste was Neues her, und das konnte man natürlich nicht einfach spontan aus der Tasche ziehen, weil jetzt, wie gesagt, man musste das ja auch in diesem ganzen Hartz-IV-System da erst orientieren, und da waren natürlich diese Aktionen, die dann aus Köln, Bonn, Köln aus diesem Raum entstanden, waren dann sehr sozusagen ermutigend. Dann haben sie es eben auch andere Städte angeschlossen, dann wurden auch andere Traditionen, wie sie eben auch, wo wir dann auch noch darauf zu sprechen kommen, diese Begleitaktionen auch liefen, da wurde dann angeknüpft, und so haben die dann auch in anderen Städten sozusagen Nachahmer gefunden, die dann das jeweils in ihren Regionen auch nach ihren Bedingungen, sagen wir mal, sozusagen bewerkstelligt haben. In Berlin zum Beispiel, wo es ja, sagen wir mal, fast jeder im Stadtteil Jobcenter gibt, sind ja die Bedingungen jetzt anders als in Köln, wo eben durch dieses große Jobcenter auch immer viele Menschen vor Ort sind. Das heißt, es musste dann natürlich, die Aktion musste dann regional eben individuell ausgestaltet werden. Und da gab es gerade die letzten 2-3 Jahre, eigentlich kann man sagen, vor allen Dingen in Westdeutschland, in fast allen Bundesländern, solche Zahltagaktionen, die gibt es auch weiter.
Du hast es schon angesprochen, die Begleitaktionen. Warum können die sinnvoll sein und was ist dabei zu beachten?
Ja, diese Begleitaktionen, das ist im Grunde, läuft das neben diesen Zahltag her, die sind schon älter, die eben eigentlich auf ein Recht, auch erkämpftes Recht, das sind ja immer erkämpftes Recht aus den 70er, 80er Jahren, abziehen, nämlich dass eben bei Behördengängen, um sozusagen die Waffengleichheit, wie das juristisch heißt, zu wahren, auch eben der Person, eben, sei es jetzt eben in dem Fall ein Erwerbsloser, bis zu 3 Personen, es gibt bei manchen sagen sogar, es ist keine direkte Zahl, ihres Vertrauens als Begleitung eben mitbringen kann. Das ist eigentlich schon in diesen Auseinandersetzungen, auch in den sozialen Auseinandersetzungen in den 70er, 80er Jahren, da ist das sozusagen schon erkämpft worden. Und das hat eben gerade jetzt unter diesem Hartz-IV-Regime an Bedeutung gewonnen, weil eben, wie auch dieses Urteil von den Sozialgerichten ja zeigten, weil eben die Willkür natürlich auf dem Amt oder eben enorm gewachsen ist, dadurch, dass eben die Beamten ja auch, wie gesagt, also mehr Macht bekommen haben. Sie konnten letztes Anträge immer wieder verschieben, sie konnten sie einfach verschwinden lassen. Es war eben im Grunde ganz schwierig dann erstmal, außer eben über diese langwierige juristische Schiene, da eben einzugreifen. Und die Idee war dann eben, dadurch, dass eben der Erwerbslose ein Beistand, so heißt das ja auch in dem Sozialgesetzbuch, also heißt das Beistand, mit dabei hat, dann ist er eben sozusagen gestärkt. Sei es jetzt eben allein als Zeuge, dass der eben mitschreibt oder eben auch nur anwesend ist, was natürlich schon mal, sagen wir mal, die Atmosphäre zumindest entspannt, oder auch eben den Erwerbslosen eine Hilfestellung gibt, dass er dann später zum Beispiel auch bei Klagen zum Beispiel einen Zeugen hat, oder eben auch, dass der direkt eingreifen kann und auch darauf hinweisen, hier, es gibt ja auch juristisch geschulte Beistände, die und die Maßnahme, die ist gar nicht rechtlich zulässig, das heißt, bevor es überhaupt zu einer Klage kommt, wird schon darauf hingewiesen, und das wirkt dann schon manchmal, wenn dann jemand bei ist, der dann direkt womöglich noch mit einem Paragrafen direkt im Kopf das sagen kann, das wirkt natürlich, das heißt, da ist es dann schon möglich, sagen wir mal, Rechtsbrüche zu verhindern, bevor es dann erst zu der langwierigen Klage kommt. Also diese Beistände sind im Grunde so eine direktere, individuellere Form von Unterstützung, was dann eben bei den Zahltagsaktionen eben kollektiver ist. So könnte man sagen, sind die Beistände die individuellere Form, die dann eben auf die jeweilige Person, auf den jeweiligen Fall zugeschnitten sind, wo es ja auch sinnvollerweise, wir haben ja im Buch da auch so eine Liste, die da von der erwerbslosen Gruppe in Oldenburg erstellt wurde, die eigentlich diese Beistandsaktionen schon seit Jahren machen. Also das ist eben sinnvollerweise wichtig, dass man sich auch vorher genau informiert. Das heißt, dass der Beistand oder die Beistände mit dem oder der Betroffenen vorher über ihren Fall reden, weil weil das natürlich auch bedeutet, sie müssen sich in den Fall einarbeiten, sie müssen wissen, wo sind da die Knackpunkte, sie müssen, damit sie dann gezielt eingreifen können, damit sie gezielt eben da auch nachfragen oder intervenieren können, wenn da eben Rest gebrochen wird.
Eine weitere Aktionsform sind die 1-Euro-Spaziergänge. Wie laufen die denn ab?
Ja, die gab es vor allen Dingen in dieser Zeit, das hat ja schon gesagt, kurz nach Einführung von Hartz IV, da gab es auch bei Erwerbslosen, also bei aktiven Erwerbslosen natürlich erstmal einen Einschnitt. Da gab es halt vorher die Montagsdemonstrationen, die ja immer noch darauf zielt, wo immerhin die Intention war, genau Hartz IV zu verhindern. Das ist eben jetzt erreicht worden. Jetzt musste man sich praktisch da sozusagen orientieren, was hat sich da verändert, was hat sich da individuell verändert. Und da gab es verschiedene Ansätze und in diesem Rahmen sind auch die 1-Euro-Spaziergänge zu sehen, wo eben gezielt Menschen an die Orte gingen oder an die Firmen, an Unternehmen, wo 1-Euro-Jobber arbeiteten, weil die waren ja oft auch in öffentlichen Einrichtungen, auch oft zum Beispiel so im Gartenbau, also wo es auch relativ einfach war, ranzukommen oder in Fällen, wo sie jetzt nicht öffentlich waren, da hat man die Mittagspause gesucht, hat versucht, mit denen zu reden, und das war dann im Grunde so, dass man da vorher schon so eine Art Mapping gemacht hat, das heißt, man hat sich erkundigt, wo gibt's diese Einrichtungen im Stadtteil, das war dann immer relativ kleinteilig, wo man auch zu Fuß innerhalb von, sagen wir mal, von 10 Minuten, Viertelstunde hin konnte und ist dann diese Plätze abgegangen, hat da eben erstmal versucht, da in Kontakt zu kommen, was in der Regel, ich habe da auch 2, 3 damals besucht, was in der Regel gut klappte, das heißt, die Menschen waren sehr aufgeschlossen, wenn da Leute hinkamen, dann wurden sie auch, dann war es erstmal so, dass die selber darüber reden sollten, dass gefragt wurde, wie sind die Bedingungen, werden überhaupt also die Mindeststandards, die gesetzlichen Mindeststandards eingehalten, sprich sind zum Beispiel die 1-Euro-Jobs wirklich, sagen wir, Ersatz oder wird für reguläre Jobs, was ja eigentlich nicht sein soll, also werden damit reguläre tarifliche Jobs ersetzt oder sind das wirklich zusätzliche Arbeiten, was es in der Regel ja nicht war. Also da gab es dann immer wieder sehr schnell Fälle, wo deutlich wurde, nee, da wurden ganz normale Jobs ersetzt. Und dann war natürlich auch die Frage, wie weiter sind die Betroffenen bereit, da auch zum Beispiel in die Öffentlichkeit zu gehen, zu klagen oder sich zu wehren. Das war ja dann immer so die Diskussion. Also das genau dieser zweite Schritt war dann natürlich schon immer relativ schwieriger. Das heißt, es war einfach, direkt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die wurden dann auch informiert, da gab es dann auch Flyer, wo es darum geht, also wo ihre Rechte auch praktisch nochmal festgehalten wurden, wo dann auch eine Kontaktadresse war, wo sie es hinwenden konnten, weil es war natürlich klar, wenn da so ein Besuch war, da kamen fremde Leute, wären die nicht jetzt spontan, womöglich noch in der Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen, die sie auch nicht kennen oder noch den Chef in der Nähe, nicht gleich irgendwie sich da sozusagen entscheiden, was sie machen soll. Also, sondern es war vor allen Dingen eine Möglichkeit, dass sie gemerkt haben, hier gibt es Leute, die sich dafür interessieren, die da eine Untersuchung machen und die auch Möglichkeiten bieten, wo sich dann die Leute hinwenden.
Ja, es ist ja außerdem sowieso wichtig, dass aufgezeigt wird, wie reguläre Beschäftigungsverhältnisse verdrängt werden. Wir haben in Marburg momentan auch so Fälle. Aus den Reihen der Erwerbslosen kommt auch die Forderung nach einem Moratorium für Sanktionen. Wie wird diese Forderung begründet?
Ja, Forderung kommt vor allen Dingen jetzt aus, das ist ein Kreis von Leuten, aus Berlin waren das vor allen Dingen, die sich auch mit anderen Städten vernetzt haben, die eigentlich seit Jahren genau daran arbeiten, an dieser Frage, wie eben, dass eben Hartz IV nicht nur jetzt eine Verarmung ist und dass es eben nicht nur um die materiellen Fragen geht, sondern dass eben genau diese Sanktionen, dieser Druck, ständig irgendwelche Vorgaben zu erfüllen und wenn nicht, dann eben sanktioniert zu werden, dass der eben ein ganz großes Problem im Alltag der Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher ist. Und das also genau aus dieser Intention heraus ist dann auf einer sehr breit gefassten politischen Grundlage, wo dann auch Vertreter von SPD, also Jusos, Grüne, Linksparteien und so noch dabei sind, ist diese Forderung entstanden, eben aus der Erkenntnis, dass eben Hartz-IV, wenn diese Sanktionen wegfallen würden, eben seinen Stachel praktisch verlieren würde. Und wo auch so eingeschätzt wurde, dass über diese Sanktionen, über die Skandalisierung der Sanktionen, es eher möglich ist, auch eine größere Breite, auch politische Breite zu erreichen. Und das ist, sagen wir mal, in der Form ja auch tatsächlich geschehen, auf der Presseerklärung, wo dieses Sanktionsmoratorium damals im letzten Sommer war, das vorgestellt wurde. Wie gesagt, saßen auch Parteienvertreter, nur in der Regel, also in der Praxis, hatte das dann doch, sagen wir mal, nicht diesen Erfolg, dass eben dann auch die dahinterstehenden Parteien das da wirklich einsetzen, sondern das waren dann halt, sagen wir, bekannte Einzelpersonen, es waren auch Gewerkschafter, die sich da, auch Psioske von Verdi hat sich da auch hier engagiert, aber geschehen ist damit noch nichts, weil eben letztlich die dahinterstehenden Organisationen dann doch nicht bereit sind, es da wirklich über so Pressekonferenzen und Presseerklärungen hinaus auch zu engagieren. Zum Beispiel hat selbst die SPD, ist man klar, die dann mit der Drosel von Jusos vertreten war, hat natürlich da kein Interesse, weil das waren ja genau ihr Gesetz und die wissen auch, die Sanktionen sind natürlich ein Kernstück. Also wie gesagt, das ist halt auch wichtig und ich denke, insofern ist diese Initiative auch sehr zu begrüßen, weil sie eben deutlich macht, es geht nicht nur um die materielle Ebene, es geht eben auch um diese Sanktionierung, die ja in ganz verschiedensten Fällen läuft. Also diese sagen wir Unmengen an Sanktionen, die es da eigentlich gibt in den ganz verschiedensten Bereichen, dieses ja wie gesagt über die Arbeitsstelle hinaus fortsetzen. Wie gesagt, da geht es ja letztes um elementare Lebensbereiche wie Umzüge, wie die Frage Urlaub, wann darf ich es weg, wo muss ich es mit abmelden, oder es kann auch alles verweigert werden, Sachleistungen statt Geld, das kriegt ja auch mit dahinter, wo ja dann im Grunde auch das Niveau angepasst wird an dem, was heute teilweise bei Flüchtlingen schon ist, wo bei Flüchtlingen, die ja auch unter Sondergesetze stehen, wo ja ganz viele sagen wir Alltagssachen, die ganz alltäglich sind, ihnen verboten werden oder sie müssen sie beantragen, so auf diesem Niveau droht auch das bei vielen Erwerbslosen zu sein, gerade was diese Frage Mobilität und so weiter betrifft. Und deswegen ist das Thema Sanktionen ein sehr wichtiges Thema bei Hartz IV und das wurde praktisch durch dieses Moratorium aufgegriffen und könnte auch, das ist ja auch in dem Buch nochmal ein bisschen enthalten drin, könnte auch dazu dienen, dass es über diese Zahltags- und Begleitaktionen hinaus, die ja erstmal individuell, regional, sagen wir mal dezentral laufen, sowas wie eine gemeinsame Klammer auch bundesweit gibt. Da könnte sowas wie diese Sanktionsmoratorium durchaus eine Rolle spielen, weil das ja tatsächlich ein Problem ist, dass ja eben die Aktivitäten von Erwerbslosen, die laufen ja schon, aber es ist eben jetzt dezentral durch die Form der Aktionen ja auch gegeben. Da wäre es ja auch sinnlos, das jetzt sozusagen zu zentralisieren. Aber so eine gemeinsame Forderung wie das Sanktionsmoratorium könnte da auch eine bundesweite Funktion haben.
Peter, wenn du das mal so zusammenfassen würdest oder eine Einschätzung versuchen wolltest, wie weit verbreitet ist der Widerstandsgeist bei den Hartz-IV-Erwerbslosen?
Naja, man darf es nicht übertreiben. Also ich denke, man muss vor zwei Sachen warnen. Einmal die gängige sozusagen Darstellung in den Medien, wo wirklich eigentlich das überhaupt nicht vorkommt, das ist natürlich völlig falsch, also wo das völlig ignoriert wird. Das sind natürlich keine so massenwirksamen Aktionen, so pressemäßig massenwirksame Aktionen wie die Montagsdemos, deswegen wird es wahrscheinlich relativ ignoriert. Andererseits ist es natürlich so, dass es jetzt keine, sagen wir auch die Zahltags- und Begleitaktionen jetzt keine, sagen wir, Massenbewegung noch sind. Einmal sind sie natürlich dezentral, was natürlich es auch schwieriger macht, die jetzt das quantitativ zu beurteilen. Andererseits gibt es auch noch Regionen, wo diese Aktionen kaum oder gar noch nicht sozusagen Bestandteil eben des Widerstands sind. Also auffälligerweise ist es jetzt gerade so, dass in vielen eher Ost-, also ehemaligen DDR-Regionen es da wenig, also bis auf Berlin, aber so in anderen Regionen es bisher wenig dieser Zahltagsaktionen kam. Das heißt, es ist noch nicht bundesweit verbreitet und ich würde sagen, es sind Suchbewegungen, es sind wirklich von unten, also aus der von der Basis entstandene Bewegungen, die es mittlerweile schon etabliert haben, die es erweitert haben, wo es auch Kontakte, sagen wir, überregionale gibt, aber man kann jetzt nicht sagen, sie sind jetzt kein Faktor, der jetzt wirklich sagen wir Sand in dieses Getriebe werfen jetzt könnte bundesweit, also sagen wir auf regionaler Ebene wie in Köln oder Köln-Bonn, da ist das schon gelungen, da wurde auch schon drauf reagiert, aber es ist jetzt bundesweit noch kein Faktor und es ist natürlich offen, wohin diese Bewegung geht, ob es ihr wirklich gelingt, es auch auszuweiten oder ob sie eben dann doch eingedämmt wird, weil es gab ja auch schon erste Maßnahmen von Repression, wo dann eben aktive Leute, die das auch vorantreiben, teilweise Hausverbot auch bei Jobcentern kriegen, was natürlich dann für sie, die auch selber Erwerbslose sind, dann umso schwieriger ist. Es gab auch schon Prozesse, also auch Anklagen wegen Hausfriedensbruch zum Beispiel. In Köln waren solche Fälle. Das heißt, auch auf diese Weise wurde reagiert. Dann gibt es natürlich subtilere Mittel, wo dann auch Leute einfach, die bekannt sind, die dann auch namentlich bekannt sind, dafür, dass sie dass die dann irgendwelche Maßnahmen irgendwie aufgedrückt kriegen, also wo es dann natürlich schwierig ist, wo sie es dann natürlich auch teilweise gegen wehren, wo es dann aber auch schwieriger ist, dass sie sich dann noch engagieren können. Das heißt, es gibt da schon sehr vielfältige Formen auch, das einzudämmen, auch jetzt von Seiten der Behörden. Also, aber ich würde sagen, es ist eine Aktionsform, die auf jeden Fall mehr beachtet werden sollte, die es nicht verdient hat, wie in den Medien, auch in den wohlwollenden Medien, einfach ignoriert zu werden. Sie hat eben auch den Vorteil, dass sie eben dezentral ist, dass sie, das ist kein Wasserkopf von großen, jetzt bürokratischen oder organisatorischen Infrastruktur nötig, sondern sie ist also wirklich auf niedrigerem Niveau. Das heißt, es ist wirklich die Basisarbeit und das ist ja eigentlich auch gerade die Stärke. Und das sind eigentlich Momente, und vor allen Dingen im Gegensatz zu den Montagsdemonstrationen ist es auch weniger der Appell jetzt an den Staat oder an die Parteien, doch eben zu reagieren, sondern es ist eine Eingriffsschwelle auf niedrigerem Niveau, direkt bei den Ämtern, nämlich genau da, wo eben sozusagen die Hartz-IV-Gesetze umgesetzt werden. Also darum geht es letztendlich, wo auch der Druck natürlich stärker da ist. Man kann viel eher, sagen wir mal, ein Jobcenter, auch ein Jobcenterleiter beeinflussen, dass er im Grunde oder sie die eigenen Gesetze einhält. Darum geht es ja erstmal, als jetzt eine Partei irgendwas zu machen oder nichts zu machen. Von daher, und das darf man auch nicht unterschätzen, sind eben auch die Erfolgserlebnisse, wenn man dann real eben das durchgesetzt hat, größer, was eben auch, und das ist eben der andere Aspekt, den ich noch im Buch darstelle, diese so eine Art Selbstermächtigung, was eben da auch ergibt, wo die Leute merken, ja, ich bin gar nicht so machtlos, auch als Erwerbsloser, der nicht streiken kann, kann ich was durchsetzen, wenn ich es mit Gleichgesinnten zusammentun. Ich denke, diese Momente sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, also andererseits, wie gesagt, es ist offen, ob es daraus jetzt eine, sagen wir mal, bundesweite Bewegung entwickelt. Also das ist, wie gesagt, das Buch sollte natürlich auch etwas dazu beitragen, das auch bekannter zu machen, weil es ist, wie gesagt, dieses Ignorieren in den Medien ist schon relativ auffällig. Es ist, da gibt es keine bewusste Aktion, dass das jemand irgendwie steuert, sondern es ist einfach, sagen wir, fällt ein bisschen unter dem Radarschirm der Medien, des Medieninteresses raus. Es ist nicht diese große Masse, es ist nicht die spektakuläre Aktion auf dem Marktplatz oder auf dem großen Platz, sondern es ist mehr diese kleinste Aktion. Und das ist, da bräuchte man dann eben Medien, die genau da auch für sensibel sind und sowas sozusagen auch registrieren und vielleicht dann auch begleiten. Es gibt jetzt sozusagen mal vielleicht jetzt in Anfängen auch schon mehr, aber das fehlt noch ein bisschen.
Ja, da sind wir Sensibelchen vom Trotzfunk ja genau die Richtigen. Mit welchen Kernforderungen könnte denn die Erwerbslosenbewegung zu einer schlagkräftigen bundesweiten Bewegung werden?
Ja, ich denke, eine Kernforderung, ich denke, das ist mit den Sanktionen auf jeden Fall, also da ist auch ein Nerv getroffen, wo eben auch, sagen wir, Bündnispartner jetzt, die nicht direkt betroffen sind, auf jeden Fall reagieren. Also das denke ich auf jeden Fall, diese Sanktionierung, weil die eben auch eingreift in Rechte, die eben weit über diese Erwerbslose hinausgehen. Das andere wäre natürlich diese Forderung auch nach einem Mindestlohn. Also ich denke mal, es ist diese Forderung von Arbeit soll man leben können, ohne auch müsste da eigentlich gelten. Das heißt sowohl den Mindestlohn als auch eine Existenzgeldforderung. Ich denke, das müsste gekoppelt sein, weil damit würde eigentlich dann dieser ganzen Hartz-IV-Gesetzgebung ja die sozusagen die Stacheln gezogen. Also aber im Grunde diese Kombination Mindestlohn eben auch um deutlich zu machen, es geht ja nicht nur um Erwerbslose, es geht ja genauso um die Leute, die arbeiten, deren Lohn soll ja durch Hartz IV auch gesenkt werden, deswegen müsste ein Mindestlohn in entsprechender Höhe, aber auch ein Existenzgeld, damit eben Erwerbslose und Nicht-Erwerbslose nicht ausgespielt werden. Das wären eigentlich so Kernforderungen, und dann andererseits diese Abschaffung der Sanktionen.
Ja, und dann taucht in eurem Buch ja auch noch die Forderung nach massiver Arbeitszeitverkürzung auf. Zum Schluss unseres Gesprächs. Kürzlich gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-Hebesätzen. Eine Ohrfeige für die Politik sei dieses Urteil gewesen, schallte es durch die Medien. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, da wurde auch etwas, also das wurde ein bisschen zu naiv rangegangen. Da gab es ja gerade jetzt auch von nicht direkt von Erwerbslosen, sondern eher von eher wohlwollenden Begleitern, zum Beispiel von dem Peter Grottian jetzt aus Berlin, der hat ja im Vorfeld da eine große Hoffnung reingesetzt und fast den Eindruck gemacht, ja, jetzt könnte man doch die über dieses Urteil könnte man doch die Hartz-IV-Gesetze kippen. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Illusion dahinter. Es gibt scheinbar keine, jetzt sagen wir, wirkungsvolle bundesweite Bewegung, jetzt rettet uns das Bundesverfassungsgericht, aber genau das ist, und teilweise so in den ersten Reaktionen gab, ging das noch so ein bisschen in diese Richtung, großer Sieg und so, aber als dann die Leute das mal ein bisschen genauer analysiert haben, war man dann schon eher ernüchternd und ich denke, ich würde da eher auch den Kommentar von Rainer Roth, das ist ja auch ein Sozialwissenschaftler aus Frankfurt, da eher näher, also sagen wir mal, näher stehen, der eben das eigentlich im Kern sagte, das Urteil war keinerlei, sagen wir mal, Rüge oder Delegitimation der Hartz-IV-Gesetze. Es ging im Grunde nur darum, man muss die Kürzungen und so weiter nur besser begründen. Letztlich ging es nur um die Frage, wie man was begründet und nicht um die Frage, also es wurde weder festgestellt, dass Hartz-IV nicht mit der Verfassung übereint, es wurde nicht mal festgestellt, dass jetzt die besonderen, sagen wir mal, Diskriminierung ist auch bei Kindern, dass die verfassungswidrig sind. Es ging letztlich wirklich so um Begründungszusammenhänge. Also es blieb letztlich alles offen und genau aus dieser Offenheit, die ja auch gewollt war, wo das Gericht ja auch gesagt hat, sie machen keine Vorgaben, auch nicht über Höhe oder so weiter. Genau da konnte es dann ja erst wieder diese neue Debatte entzünden, wo dann sogar von Westerwelle und Co. auch von Teilen der CDU ja sogar in Anlauf genommen wird, nochmal die Gelder zu senken. Das heißt, das Urteil ist da völlig offen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, also man kann nicht also jede Illusion darüber jetzt, sagen wir mal, Hartz IV und so weiter zu kippen, also ist da illusorisch. Das verkennt eigentlich auch die Funktion von den Gerichten. Also das ist gar nicht ihre Aufgabe, auch gar nicht ihre Möglichkeiten, sondern es ging da eigentlich nur darum, sagen wir, bestimmte Sachen zu begradigen, bestimmte Begründungen besser zu formulieren. Aber es ging überhaupt jetzt nicht darum, eine Aussage über die Verfassungswidrigkeit oder Nicht-Verfassungswidrigkeit von Hartz IV. Also das ist, denke ich, dann letztlich doch die Aufgabe der Bewegungen von unten selber, sowas zu machen.
Ein schönes Schlusswort, Peter. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.